Also man hört es da hinten, der Luftalarm geht los, aber es ist scheinbar nicht hier direkt in der Nähe, von daher müssen wir nicht in den Bunker, in dem wir eh gleich filmen wollen, aber wieder mal Luftalarm, das ist einfach andauernd, jeden Tag, alle paar Stunden.
Mein Kollege Niko Karasek war unterwegs in der Ukraine und wie es sich anfühlt, in einem Land zu leben, in dem täglich Luftalarm ist, das wird er uns gleich erzählen. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo Niko, ich freue mich, dass du da bist.
Hi, ich freue mich, dass ich mit dir reden darf. Die Ehre.
Eine Ehre, naja, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich finde es eher eine Ehre, dass du uns live hier berichtest von den Eindrücken, die du hattest, als du in der Ukraine unterwegs warst. Ist ja jetzt kein Land, in das man jetzt gerade so fahren würde im Moment.
Das stimmt, vor allem auch, weil natürlich neben allen Gefahren und unangenehmen Erfahrungen, die man so mit sich erleben wird und die das auch mit sich bringt, dahin zu fahren, ist allein schon die Einreise und Ausreise unfassbar kompliziert. Also ich denke mal, auf die Fidschi-Inseln zu fliegen ist schneller, weil man muss erstmal mit dem Flugzeug irgendwie in die Nähe der Ukraine kommen. Das ganze Land ist ja gesperrt für den Flugverkehr. Und deswegen muss man dann von Polen aus mit dem Bus oder mit dem Zug einreisen. Da gibt es dann ewige Grenzkontrollen. Und also ich habe 35 Stunden gebraucht,
wow,
um einzureisen.
Das ist ja Wahnsinn. Also du bist dann zuerst nach Polen?
Genau, ich bin von Hamburg nach Warschau geflogen und dann von Warschau mit einem Zug an die Grenze. Da wartet man dann 3 Stunden. Und dann fährt man weiter und dann hat man eine ausgiebige Grenzkontrolle auf beiden Seiten mitten in der Nacht und dann kommt man irgendwann am nächsten Tag in Kiew an. Aber da wir jetzt im Osten der Ukraine, also in Charkiw gedreht haben, musste ich dann nochmal 7 Stunden mit dem Auto weiter.
Okay, also ein echter Mammuttrip. Du bist ja unter anderem deswegen jetzt auch für uns in der Ukraine unterwegs gewesen, weil du ja ein echter Experte bist auf dem Gebiet. Du hast ja einige Zeit auch in Russland gelebt. Wie kam es überhaupt dazu, dass du in Russland gelebt hast?
Ja, also am Anfang war das in Wahrheit nur eine Vorliebe für Osteuropa und für ja irgendwie so diese ganze Kultur und Essen und die Menschen in Osteuropa und dass ich einfach gerne da bin, ob das nur Tschechien, Polen, Kroatien, Ukraine oder in dem Fall früher auch noch Moskau war. Ich habe dann Russisch gelernt und habe 6,5 Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet und unter anderem auch sehr, sehr viel für Galileo dort gedreht. Sehr viele schöne Geschichten. Bevor der Krieg losging, war das ja vor allem auch viel tolle Natur und ungewöhnliche Menschen und Orte. Und ich habe mich dann tatsächlich auch, nachdem der Krieg losging, im Februar 2022 dazu entschieden, weiter dort zu bleiben, um eben verschiedene Geschichten weiterhin ja zu entdecken und zu begleiten und auch für Galileo einiges dann zu drehen, wie sich dieses Land eben verändert dadurch. Aber nachdem ich dann mehrfach vom Geheimdienst verfolgt wurde und auch zweimal über Nacht eingebunkert und eingebuchtet wurde, habe ich mich dann dazu entschlossen, dass mir meine persönliche Sicherheit und Freiheit dann doch zu viel wert ist, um in diesem Land weiter arbeiten zu können.
Oha. Also da musst du bitte auch noch mal kurz näher drauf eingehen. Also vielleicht kannst du ja erst mal sagen, in der Zeit, in der du noch dort gelebt hast, aber in der schon Krieg war, wie hat sich das denn dort angefühlt? Also hat man da im Alltag was gespürt? Also hat die Bevölkerung da irgendwie was mitbekommen oder ging für die das Leben eigentlich normal weiter?
Naja, das ist ja eine ganz subjektive Einschätzung. Ich habe mich natürlich ab der ersten Sekunde nur noch damit fast beschäftigt. Ich erinnere mich, dass wir mit meiner Frau von morgens bis nachts irgendwie am Handy saßen und die Meldungen verfolgt haben. Man hat gar nicht mehr geschlafen. Es war eine kollektive Depression irgendwie so in der Gruppe Menschen, die um mich herum war. Und überall tauchten auf einmal Poster mit Soldaten auf. Also es waren keine westlichen Firmen mehr drin. Die sind ja dann am Anfang alle rausgegangen und stattdessen waren irgendwelche Propagandaslogans an jeder Ecke zu lesen. Die ganzen Geschäfte machten nach und nach zu Kriegsbeginn. Und es war natürlich so, dass wir dann auch sehr viele Geschichten darüber gedreht haben, über Denunziation, über Menschen, die für einen kleinen Internetpost 9 Jahre ins Gefängnis gehen und so. Also das war natürlich schon sehr, sehr heftig. Und da wir eben als westliche Journalisten auch nicht mehr geschützt waren vor der Staatsgewalt, sind wir dann im Laufe eines Drehs mal festgenommen worden und auch ins Gefängnis gesteckt worden.
Was hattet ihr da? Ging es da um irgendwas Kritisches oder?
Da ging es darum, dass am Tag, als die Mobilisierung für russische Männer ausgerufen wurde, im September, also ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, da sollte ein Protest stattfinden im Zentrum von Moskau. Und wir waren mit Akkreditierung und Journalistenweste da irgendwie unterwegs. Aber es war kein Mensch zum Protest gekommen. Stattdessen waren also gefühlt mehrere hundert hochgerüstete Polizisten da, die uns sofort mitgenommen haben und auch überhaupt nicht auf die Papiere geguckt haben, die ich ihnen zeigen wollte. Und dann fragte ich im da gibt es so ein Polizeiwagen, der wie so ein mobiles Gefängnis dient und der da eigentlich immer steht im Zentrum von Moskau, falls irgendjemand auf die Idee kommt, seine Meinung zu äußern. Dann fragte ich, was ich denn falsch gemacht habe. Dann sagte er, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, aus Deutschland. Dann hat er zu mir gesagt, 41 bis 45, das hast du falsch gemacht. Also das ist aus russischer Sicht, die Jahre des, wie es in Russland heißt, großen Vaterländischen Kriegs. Und das war natürlich schon sehr heftig, ja. Und der Kameramann, der russischer Staatsbürger ist, ist sofort dann auch raus aus dem Land gegangen. Und es war dann nicht mehr möglich zu arbeiten, muss man einfach sagen. Also um die Geschichte ganz kurz zu halten, es wurde mit jedem Monat und mit jeder Woche schlimmer und schlimmer. Die Gesetze wurden immer radikaler, die Freiheit wurde immer geringer. Und das Arbeiten war eigentlich überhaupt nicht mehr möglich.
Wie war das mit dem Geheimdienst, was du vorhin erwähnt hattest?
Da haben wir was gedreht über russische Soldaten, die nach Sibirien zurückgekehrt sind. Und da wurden wir wirklich 8 Tage am Stück verfolgt. Da sind sie auch aus dem Gebüsch dann auf uns gesprungen. Und wir waren dann auch in einem lokalen Fernsehsender in Burjatien im Abendfernsehen, wo dann gesagt wurde, die westlichen Spione, Niko Karasek. Und ja, das war dann abends im Fernsehen. Aber das kann ich jetzt sehr gut nutzen, weil wenn ich das in der Ukraine zeige, dann klopfen mir die Leute gleich auf die Schultern und sagen, ja, du bist einer von uns.
Sehr gut. Aber also ich meine, das ist ja wirklich, da fühlt man sich einfach nicht sicher mehr, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Diese Willkür, der man da ausgeliefert ist, ein Stück weit.
Das ist genau das richtige Wort. Und du hast auch bei jedem Klopfen an der Tür Schiss. Also du überlegst, habe ich was bestellt? Wollte irgendjemand vorbeikommen? Und es ist wirklich dieser Sound des Klopfens, was wir so aus dem Dritten Reich, aus Geschichten, Filmen und so kennen, das ist der Sound der Angst.
Aber es war dann kein Problem, das Land zu verlassen?
Naja, ich bin ja deutscher Staatsbürger, das war kein Problem.
Kameramann sah das wahrscheinlich anders aus.
Der saß 3 Monate in Kasachstan und hat dann auf ein politisches Visum gewartet, was wir auch mit Hilfe verschiedener Fernsehredaktionen dann für ihn zustande gebracht haben. Und ich bin einfach ausgereist. Ja, also, Aber dann liegst du, nachdem du solche Erfahrungen machst, liegst du erstmal ein paar Tage dann zu Hause in Löffelchenstellung und irgendwie auf dem Sofa. Ist wirklich so. Also das ist schon eine Erfahrung, die sehr nahe geht.
Das glaube ich. Ja. Und wie ist es für die Bürger dort? Also ich meine, ist jetzt natürlich schon länger her, aber wie erleben die das denn? Wie würdest du das beschreiben?
Das ist natürlich total unterschiedlich. Also diese allgegenwärtige Propaganda, die von morgens bis abends da auf allen Sendern läuft, versucht natürlich den Menschen immer einzubläuen, dass die Gefahr und die Feinde überall um Russland rum sind. Und wer sich das anguckt, also vor allem, Menschen in der Provinz, ältere Menschen, ich generalisiere das jetzt mal so ein bisschen, ne, die eben sehr viel Fernsehen, die glauben das und die denken wirklich, dass das irgendeine Art Verteidigungskrieg sei. Vielleicht glauben sie es auch nicht, aber da es mit der Meinungsfreiheit nicht so weit hergeholt ist, ist es einfach auch die sicherste Variante. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr, sehr viele junge Menschen, vor allem in den Großstädten, die früher gerne gereist sind, die Fremdsprachen sprechen, im Internet sich informieren, die Freunde haben, die in anderen Ländern leben oder ähnliches, die natürlich eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben, entweder zu schweigen und in irgendeine psychische Depression zu verfallen oder was zu machen und wirklich auch in Kauf zu nehmen, dann festgenommen zu werden, ne?
Wie muss man sich denn diese Propaganda vorstellen? Also was steht denn da auf diesen Plakaten oder was wird denn im Fernsehen da erzählt?
Im Fernsehen werden Geschichten erfunden, da wird irgendwas in Deutschland oder England oder USA oder was gedreht und da wird dann erzählt, dass alle die Russen hassen und dass seit Jahren Angriffe auf Russland geplant werden. Da wird auch nichts überprüft. Vor allem sind sehr beliebt so Talkshows, wo, sag ich mal, 5 bis 7 ältere wütende Männer im Studio stehen und sich gegenseitig übertreffen wollen damit, was man jetzt eigentlich machen sollte. Eine Atombombe auf London werfen oder ukrainische Kinder ertränken oder so. Also das Niveau kann nicht niedriger sein. Und ich habe auch im Umgang mit mir als westlichen Journalisten von Staatsseite, also in den letzten Monaten, in denen ich so in Russland war, also so ein Dreivierteljahr nach Kriegsbeginn etwa, eine Umgangsform erfahren, die ich eigentlich nur, in Hamburg auf dem Kiez nachts um 3:30 von 5 Vollbesoffenen in der Kneipe so kenne, ja, nachdem die Aggression schon so hoch gestiegen ist. Also das ist eigentlich unvorstellbar, dass von Staatsseite so ein Umgangston und solche Umgangsformen herrschen. Und so wird natürlich eine konstante Aggressivität und ein konstantes Feindbild auch irgendwie aufrechterhalten, ne?
Aber ist dein Eindruck denn, ist jetzt natürlich ein total subjektiver Eindruck, aber ist dein Eindruck der, dass die Menschen sich von dieser Propaganda so beeinflussen lassen im Großteil, dass sie wirklich auch hinter Putin stehen und auch diesen Krieg sozusagen befürworten? Oder ist es so, dass sie eher aus Angst heraus nicht dagegen sprechen?
Es gibt ja soziologische Erhebungen dazu. Also man sagt, etwa ein Viertel der Bevölkerung ist wirklich heißblütig und brennt für diesen Krieg und unterstützt das mit jeder Faser des Körpers. Etwa die Hälfte der Bevölkerung macht so irgendwie mehr oder weniger schweigend mit und geht zur Not auch zu irgendwelchen Veranstaltungen, die dann dienlich sein könnten, um den Job nicht zu verlieren oder den Studienplatz oder sowas. Und ein Viertel ist eben da klar dagegen. Also das ist ungefähr so das, was man sieht. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie in Deutschland, dass da über Themen gesprochen wird, offen, die irgendwie im politischen Alltag wirklich auch wichtig sind. Das ist eine Nation, in der jeder kritische Ton wirklich sehr, sehr schwer gegen einen ausgelockt werden kann. Wie gesagt, wir haben Menschen getroffen, die 9 Jahre Haftstrafen erhalten haben für einen Facebook-Post. Mhm. Ne? Also das ist nicht so, dass da auf der Straße irgendwie dann rege über politische Themen diskutiert wird.
Also für uns ein bisschen unvorstellbar hier in Deutschland tatsächlich. Also du hast gesagt, ihr seid nach Kiew gefahren, um aber eigentlich dann weiter nach Kharkiv zu fahren. Ach, entschuldige, eine ganz wichtige Frage vorweg, wo ich dich als Experten hier habe. Heißt es denn Ukraine oder Ukraine?
Da darf man, glaube ich, beides sagen.
Darf ich beides sagen? Okay.
Da darf man, glaube ich, beides sagen. Das ist nicht so. Im Russischen ist es ein Thema, weil es gibt w Ukraine und na Ukraine. Und das eine impliziert, dass es nur eine Region ist. Und das andere impliziert, dass das ein Land ist. Und darum ist das total wichtig.
Verstehe. Mhm.
Aber im Deutschen kann man Ukraine oder Ukraine sagen. Ich sage eher Ukraine. Aber ja.
Wie heißt es denn auf Ukrainisch?
Ukraine.
Ukraine, also ein bisschen mehr Ukraine. Kannst du denn auch Ukrainisch oder kommt man mit Russisch auch gut durch in der Ukraine?
Ja, das ist jetzt wirklich sehr interessant. Also ich war ja auch in meinem Leben, glaube ich, schon 20, 30 Mal in der Ukraine, auch bevor der Krieg losgegangen ist. Und habe auch immer sehr, sehr gerne in Kiew und Odessa und Lviv und anderen Städten gedreht. Und habe da auch mal Urlaub gemacht und so. Und früher war es wirklich so, dass du damit Russisch gut vorwärts gekommen bist und es da auch überhaupt gar keine irgendwie Konflikte gab oder dass da Menschen sich geweigert hätten, Russisch zu sprechen. Im Gegenteil, in Odessa und Kiew war eigentlich das Russische deutlich mehr präsent als das Ukrainische. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir auch, wenn wir Menschen anfragen, dass ich die eher auf Englisch anschreibe am Anfang, dann komme ich hin, dann frage ich Englisch, Ruski, Deutsch oder irgendwie so. Also wirklich sehr, man muss da vorsichtig sein. Und Entschuldigung, wenn die Menschen eben nicht so gut Englisch sprechen, dann ist es oft so, dass ich auf Russisch die Frage stelle und sie antworten dann auf Ukrainisch. Und da die Sprachen wirklich sehr verwandt sind und ich auch so ein bisschen Tschechisch noch spreche, was dann irgendwo noch eine westslawische Sprache ist, kann ich es ziemlich gut verstehen. Also ich würde mal sagen, 85% des Ukrainischen verstehe ich. Aber ich habe mich jetzt auch wirklich deswegen dazu entschlossen, dass ich morgen mal mit A1 Ukrainisch anfange.
Sehr gut. Aber das heißt, Russisch ist schon auch noch stark vertreten, ne? Einfach in dem Land.
Absolut. Und man merkt es auch untereinander sprechen. Auch gerade, was mich total überrascht, Kinder und Jugendliche sprechen sehr oft Russisch, weil die natürlich auch Musik hören dann auf Russisch. Also der Markt ist sehr groß. Oder irgendwelche Serien oder so auf Russisch dann gucken im Internet, ne? Und sobald wir mit der Kamera wohin kommen und offizielle Gespräche sind, wechseln sie sofort ins Ukrainische, ne? Weil das auch so das Gefühl ist, wir müssen jetzt zeigen, dass wir Ukrainer sind.
Wir wollen unser Land repräsentieren, ja.
Mhm. Also, und es gibt noch so eine Sprache, Surjik heißt das, das ist so eine Mischform aus beidem.
Okay, das hat einen eigenen Namen.
Surjik, ja.
Wer spricht das oder sprechen das alle oder ist das ein Dialekt oder?
Das kannst du einfach wählen. Das ist dann ein sehr russisch durchtränktes Ukrainisch oder ein sehr ukrainisch durchtränktes Russisch. Aber man muss es wirklich mal, um das klar zu machen für deutschsprachige Menschen, das ist noch deutlich ähnlicher als, sagen wir mal, Deutsch und Niederländisch. Also die sind wirklich super ähnlich, die Sprachen.
Das heißt also, du kommst mit deinen Sprachkenntnissen vor Ort auf jeden Fall gut durch. Vielleicht kannst du jetzt nochmal erzählen, also du hast ja vorhin schon berichtet über diese abenteuerliche Anreise, die man überhaupt hatte. Du bist also dann mit dem Zug nach Kiew gefahren und dort musstest du dann am Bahnhof umsteigen, oder? Wie war das? Oder hast du dort auch noch Aufenthalt gehabt?
Da habe ich dann eine wunderbare Borsch mit Pambuschki gegessen.
Das ist eine Suppe, ne? So eine,
das ist eine
Beete-Suppe,
ja,
oder?
Ja, das ist einfach, also.
Sehr lecker. Lass uns mal anhören, wie sich's anhört, als du ankamst in Kiew.
Gut.
Spasiba. So viel verstehe ich, heißt danke, ne?
So, nach 27 Stunden Fahrt bin ich jetzt endlich in Kiew, in diesem wunderschönen Bahnhofsgebäude angekommen.
Also das heißt, als du jetzt dort ankamst und wenn man da aussteigt, spürt man da was vom Krieg oder sieht da eigentlich alles noch ganz normal aus?
Ich habe das jetzt vor allem auf der Rückreise gemerkt, ne? Ich gehe dann mit meinen Kopfhörern und höre dann irgendwie so eine schön melancholische Musik oder so. Das nimmt einen wirklich mit, weil es sind halt überall Soldaten. Und du siehst, wie die sich eben von ihren Freundinnen, Frauen, Kindern und so verabschieden. Ne? Also es sind halt Männer, die in den Krieg fahren. Also das sind überall Uniformierte natürlich in der Stadt unterwegs. Und also du spürst den Krieg relativ schnell. Kiew ist eine riesige Stadt mit 3-4 Millionen Einwohnern. Und es ist scheinbar ein bisschen weniger als vor dem Krieg, aber sie ist wirklich noch voll. Es gibt Stau, die Restaurants sind gut besucht, aber es sind natürlich erstens überall Uniformierte. Zweitens, es sind oft im Zentrum irgendwelche Straßensperren. Da liegen dann die, wie es auf Ukrainisch und auf Russisch heißt, die Igel aus, also diese Panzersperren. Und da sind dann Kontrollpunkte. Das ist vor irgendwelchen Ministerien und Regierungseinrichtungen, ist dann alles abgesperrt. Und du hast natürlich andauernd, und das ist wirklich täglich, Luftalarm. Das heißt, du hörst die Sirenen es gibt eine Sperrstunde. Also ab 9 oder 10 Uhr abends sind alle Lokale zu und ab 12 darfst du nicht mehr auf den Straßen sein. Und die Stadt wird auch abgesperrt dann.
Also schon ein großer Einschnitt den du einfach auch täglich, also den die Menschen dort täglich spüren.
Ja,
und auch, total. Also, wie muss man sich das denn vorstellen mit diesen Luftangriffen? Also leben die Menschen denn wirklich mit der Angst? Müssen sie mit der Angst leben, dass ihnen da im Prinzip permanent irgendwas passieren kann?
Also Kiew ist wirklich durch die Luftabwehr ziemlich gut geschützt. Da sind, du hast immer die Sirenen, dann guckst du auf eine App, dann steht da, welche Gebiete betroffen sein könnten. Und in Kiew ist es, wie gesagt, ziemlich gut geschützt, sodass Raketen wahrscheinlich nicht einschlagen. Aber das muss ja irgendwo runterfallen, auch wenn es abgeschossen wird, kommen ja die Teile runter. Das ist das Erste. Und zweitens gibt es natürlich Orte wie Kharkiv oder wie auch Cherson oder so, die viel näher an der Front oder an der Grenze zu Russland liegen, wo so eine Rakete, also nach Kharkiv braucht eine Rakete 17 Sekunden.
Gott.
Ja, das ist natürlich...
Aber wie funktionieren denn diese Warnsysteme dann überhaupt, frage ich mich.
Naja, wie gesagt, also diese Luftabwehr funktioniert relativ gut, Raketen abzuschießen. Was die deutlich gefährlichere Sache ist, sind diese iranischen Shahed-Drohnen. Die Ukrainer nennen das mittlerweile Mopeds. Am Anfang sagten sie immer, gestern waren wieder Mopeds unterwegs. Mhm. Und ich habe immer gedacht, hey, worüber redet ihr?
Was ist das Problem mit Mopeds? Ja.
Was ist das Problem mit Mopeds? Und die Mopeds sind eben diese sehr kleinen, mobilen iranischen Shahed-Drohnen, die da auch einfach in Gebäuden einschlagen und dann auch für sehr große Zerstörungen und Tote sorgen können. Und wir sehen das ja auch immer in den Nachrichten. Also es ist schon sehr regelmäßig so, dass da... Wohngebäude oder Schulgebäude oder Märkte oder so getroffen werden.
Also als du in Kiew ausgestiegen bist, hast du dich denn selber unsicher gefühlt? Oder hast du gedacht, also hier, du hast ja schon gesagt, in Kiew selber ist man relativ gut geschützt?
Also ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich war ja jetzt auch nicht zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew. Ich habe da auch immer ein Hotel mit Luftschutzbunker tatsächlich und da sitzt man dann, ich saß da auch schon mal stundenlang dann nachts und dann unterhält man sich eben mit anderen Gästen irgendwie. Das geht eigentlich. Aber ich hatte schon, vor Kharkiv hatte ich schon Respekt, weil mir mein Kameramann, mit dem ich jetzt auch gedreht habe, den ich auch schon gut kenne, der ist eben Ukrainer und der sagte mir schon, wir können da kein Hotel nehmen, weil die Hotels werden oft angegriffen. Wir müssen dann eine Privatunterkunft nehmen und lass uns mal schnell wieder dann da rausfahren und so. Also das ist schon ein bisschen eine andere Nummer dann. Aber in Kiew geht es tatsächlich.
Okay, aber ihr seid dann, du hast eine Nacht dort übernachtet und bist dann weitergefahren?
Ich habe nur ein sehr ausgiebiges Mittagessen zu mir genommen. Nur eine Borscht. Mit Salo und Pampuschki und allem, was dazugehört. Und dann hat mich der Timofey, das ist der Kameramann, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, direkt in seinem Auto abgeholt. Und wir sind dann im Auto 7 Stunden weitergefahren, nach Osten, nach Kharkiv. Und da ist mir was total Spannendes aufgefallen. Nämlich, also du bist zwischen der größten und zweitgrößten Stadt des Landes unterwegs. Und es gibt auf diesen 500 oder 600 Kilometern kein Schild. Jetzt geht's nach Kharkiv oder so. Und dann habe ich gefragt, warum gibt's denn hier keine Schilder? Und dann hat mir der Timofey gesagt, das haben die abmontiert, damit die russischen Soldaten die Städte nicht finden.
Wahnsinn.
Und du siehst vereinzelt noch so Wegweiser, große, wo eben irgendwelche Straßen ausgeschildert sind. Und das alles mit Sprühfarbe abgesprayt.
Also, ne, ich meine, zwei Gedanken, die ich da jetzt habe. Der eine Gedanke ist, okay, also diese Bedrohung, dass sie eben doch so weit vor... Also, ne, die so weit vorkommen, ist also ganz offensichtlich ja schon da, diese Angst. Aber die zweite Frage, die ich mir natürlich stelle, okay, haben Soldaten heutzutage nicht irgendwie vielleicht auch GPS oder Handy oder sonst was dabei?
Sehr gute Nachfrage. Damit, als hätten wir es vorher abgesprochen, sobald der Luftalarm ausgelöst ist, funktioniert GPS nicht mehr. Wir sind dann in Kharkiv angekommen und es war wieder mal Luftalarm und wir haben es nicht mehr gefunden. Ich habe zum Glück ein abgeschlossenes Geografiestudium hinter mir und habe dann wirklich so auch geguckt, okay, es müsste jetzt die nächste große links sein oder so, aber GPS funktioniert dann nicht mehr. Und so ist es tatsächlich ziemlich schwer, Wege zu finden, die man nicht so gut kennt.
Interessant, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber auf dem Weg sieht man denn da, außer dass die Schilder abmontiert sind, sieht man da irgendwelche Veränderungen aufgrund des Krieges oder ist das noch alles relativ normal?
Das ist relativ normal. Es gibt dann, wir hatten auf diesen, na wie viel sind das, 500 Kilometern oder so, hatten wir eins, zwei oder drei, da sind da so militärische Sperren. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, da sind irgendwie so Barrikaden auf den Straßen aufgebaut, da stehen dann Uniformierte, aber die haben uns da auch immer durchgewunken.
Okay. Also das ist dann so. Also es heißt auch, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil du ja vorhin erzählt hast, wie es für dich als Journalist in Russland war während des Krieges. Wie ist es denn als Journalist in der Ukraine während des Krieges? Also ist es anders, dort zu arbeiten als vor dem Krieg?
Also ich spüre natürlich als westlicher Journalist, dass einem schon die Türen aufgemacht werden. Die Ukrainer haben ein Interesse daran, dass darüber berichtet wird. Man kriegt sehr leicht Zugänge, man kommt sehr leicht an sehr wichtige Menschen ran. Wir haben Herrn Klitschko schon getroffen oder auch die engsten Sprecher und Vertrauten von Selenskyj. Selenskyj selbst zu kriegen ist ziemlich schwer, aber sag ich mal, ab einer Stufe drunter kommt man sehr gut an die Menschen ran. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die man nicht filmen darf. Militärische Objekte oder irgendwelche Stellungen. Und man darf also mit der Drohne natürlich auch nicht fliegen. Da braucht man, gibt's ganz klein abgeriegelte Orte, wo man das machen darf. Und dann braucht man da Sondergenehmigungen. Aber ansonsten ist das Arbeiten natürlich, ja, wenn man nicht gerade an der Front ist, oder es ist natürlich ein System, was demokratisch ausgerichtet ist. Und ich habe auch einen Freund von mir hier in Hamburg, ich wohne ja in Hamburg, der kommt aus Donetsk. Und der hat gesagt, früher durfte man bei uns im Fernsehen immer über Politiker Witze machen. Also als sozusagen die Region noch unter ukrainischer Kontrolle war. Und sobald die Russen da das Fernsehen auch übernommen haben, ist natürlich jede kritische Äußerung über den Präsidenten oder die Regierung komplett verschwunden. Ja, das heißt, die Ukraine ist ein System, und das habe ich auch vor dem Krieg immer so erfahren, wo es eben ja wirklich auch Wahlen gibt, wo nicht klar ist, wer vorher gewinnt, wer später gewinnt. Und ich erinnere mich, da wird dann auch heftig diskutiert, als noch Poroschenko Präsident war. Ja, der ist ein Idiot. Nee, der ist toll und so. Also das ist eine ähnliche Gesprächskultur wie jetzt, sag ich mal, bei uns, wo man die eine Partei besser oder schlechter findet.
Ich meine, Selenskyj selber ist ja unter anderem auch bekannt geworden durch diesen Sketch, den er über Putin gemacht hat, ne, im Fernsehen. Also auch er hat sich ja im Fernsehen lustig machen dürfen. In der Ukraine geht das, in Russland hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen.
Selenskyj war in Russland auch ein Fernsehstar, ne? Also der ist es gibt eine Aufnahme vom Neujahrsfest, ich glaube, es ist 2013, wo Selenskyj im russischen Fernsehen die Neujahrsshow moderiert und die ganzen Ultrapropagandisten, die jetzt jeden Tag im Fernsehen sagen, man muss den umbringen, sitzen im Publikum und applaudieren ihm. Das ist wirklich unglaublich, ne?
Es ist wirklich verrückt. Okay, ihr wart dann also in Kharkiv tatsächlich. Das ist ja wirklich super nah an der Front.
Das ist sowohl super nah an der Front, dann nach Osten, als auch nach Norden. Wirklich nur 30 Kilometer von der Grenze zu Russland, zur Region Belgorod. Und deswegen ist das natürlich, schon...
Da fühlt es sich nochmal anders an als in Kiew.
Ganz anders. Ja, ganz anders. Also wir sind da abends um 8:30 oder so angekommen. Da ist alles geschlossen. Die Lichter sind komplett runtergefahren. Kein Restaurant hat mehr auf. Es sind sehr, sehr, sehr wenige Leute auf der Straße unterwegs. Und als wir am nächsten Morgen dann zum Dreh gefahren sind, das war 7:30 oder so. Also normalerweise in einer Großstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Also Kharkiv hatte vor dem Krieg etwa 1,5 Millionen Einwohner. Würde man ja denken, dass da relativ viel Betrieb ist. Und da waren dann so irgendwo 4 verlorene Autos unterwegs. Ne? Also man spürt schon sehr deutlich, dass ich würde mal denken, vielleicht noch die Hälfte der Bevölkerung in der Stadt drin ist jetzt. Ne?
Ja, also hier sieht man jetzt, in dieses Haus ist vor einiger Zeit scheinbar eine Rakete reingeflogen.
Ist es denn im Stadtbild häufiger zu sehen oder war das jetzt so ein einmaliges Ding, was ihr da vor Ort beobachten konntet?
Nee, es ist wirklich sehr, sehr viel. Auch im Zentrum zerstörte Gebäude. Ich bin dann mal irgendwie, haben wir so eine Kirche angeguckt, als wir mal irgendwie 20 Minuten nichts zu tun hatten und bin dann um die Ecke gebogen, da war auch gleich alles zerstört. Also man sieht das schon sehr stark, das ist schon allgegenwärtig da. Ne?
Und wie ist es dort mit dem Luftalarm?
Also da ist wirklich nur 17 Sekunden, also es heißt immer zwischen 17 und 30 Sekunden brauchen die Raketen von der russischen Grenze nach Kharkiv. Da ist wirklich nur so eine ganz, ganz kurze Zeit ist das natürlich sehr allgegenwärtig und die Angst ist schon deutlich spürbar und die Menschen sind auch schon sehr angefasst. Wenn du mit ihnen sprichst, merkst du, dass sie sehr vorsichtig sind, dass sie auch spüren, dass sie sich in der Nähe der Front wirklich auch befinden. Ne?
Wie häufig kommt es denn dort zum Luftalarm?
Also wir waren ja tatsächlich nur einen vollen Tag da und wir hatten, glaube ich, 5 Luftalarme.
Wir können ja mal kurz hören, wie sich das anhört.
Also man hört es da hinten, der Luftalarm geht los, aber es ist scheinbar nicht hier direkt in der Nähe, von daher müssen wir nicht in den Bunker, in dem wir eh gleich filmen wollen, aber wieder mal Luftalarm, das ist einfach andauernd, jeden Tag, alle paar Stunden.
Ich glaube, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, oder? Also wenn du dieses Geräusch hörst und eigentlich panisch in irgendeinen Bunker rennen musst.
Ja, und die Leute machen es auch nicht mehr, ne? Weil, also man muss sich das mal so vorstellen, zum Beispiel mein Kameramann, der hat 2 kleine Kinder, 1 und 4. Und jede Mutter und jeder Vater die wissen, wie schwer das ist, kleine Kinder schon in normalen Zeiten ins Bett und zum Schlafen zu bringen. Und die russische Armee greift ja bewusst auch gerne nachts an. Das heißt, ein einjähriges Kind jede Nacht 2-mal irgendwie aus dem Schlaf zu wecken und in den Bunker zu gehen, die Leute sind wirklich so weit, dass sie sagen, ja komm, also wir müssen halt das Risiko eingehen. Also das kannst du ja gar nicht machen. Du kannst ja nicht jeden Tag 5-mal in den Bunker rennen und dich immer nur in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Das heißt, um ein einigermaßen normales, in Anführungszeichen, Leben leben zu können, musst du ja irgendwann auch gewisse Risiken auf dich nehmen. Und ich stelle mir das auch so vor, dass die am Anfang alle immer noch runtergelaufen sind. Und mittlerweile, und irgendwann hast du dann die Situation, wo du sagst, okay, dieses Mal wird schon irgendwie gut gehen. Und sobald du das 3-mal gemacht hast, gehst du halt nicht immer runter. Aber es gibt natürlich diese App, die ich auch auf dem Handy habe, wo man sehen kann, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, welche Gebiete und Distrikte betroffen sein könnten. Und dann, also wenn die Gefahr jetzt wirklich sehr, sehr groß ist, dann geht man schon runter. Und wenn man irgendwie so denkt, das ist eher auf eine andere Region gerichtet, dann ja, geht man seinem Alltag weiter nach.
Wie ist es denn, wenn du jetzt gerade zum Beispiel von deinem Kameramann sprichst mit den 2 kleinen Kindern? Er ist aber nicht weg aus Kharkiv, was ja auch viele gemacht haben, sondern er ist geblieben. Was ist denn die Motivation für die Menschen, die wirklich vor Ort wohnen bleiben, trotz dieser ständigen Bedrohung?
Also erstmal sind fast alle in den ersten 2 Kriegsmonaten irgendwo hingegangen. Sehr viele auch einfach in die Westukraine, wo der Krieg bei weitem nicht so spürbar ist, in die Karpaten oder nach Lemberg, also Lviv. Dann sind sie halt irgendwann zurückgekommen, weil sie gesagt haben, ja, da ist meine Wohnung, da ist mein Zuhause, da sind meine Freunde, da ist meine Arbeit, da ist, keine Ahnung, der Kindergarten oder die Schule oder ich vermisse es oder es geht wieder. Aber ich meine, wir spüren das ja auch bei uns in Deutschland. Ich glaube, wir haben 1,5 Millionen Ukrainer, die seit Kriegsbeginn zu uns gekommen sind. Und das ist ja in Polen, Tschechien und anderen Ländern auch so, dass da sehr viele Menschen rübergegangen sind. Das heißt, natürlich sind auch viele nicht zurückgekommen. Aber ein Großteil muss sich einfach mit der Situation irgendwie arrangieren. Und der Kameramann, der darf ja zum Beispiel auch gar nicht das Land verlassen. Der ist im wehrfähigen Alter. Das heißt, der könnte seine Frau und seine Kinder rausschicken. Die waren auch mal kurz in Estland und er ist alleine in der Ukraine geblieben. Aber ja, also du hast ja nur ein Leben und das willst du ja auch mit den Menschen, die du liebst, irgendwie verbringen. So hart es dann auch ist, ne?
Ja, total nachvollziehbar. und auch dieser Wunsch, letztendlich dein Leben weiterzuleben, also in deiner Heimatstadt und wie du sagst, in dem Kindergarten und so weiter und so fort. Also finde ich total nachvollziehbar. Gleichzeitig stelle ich es mir eben wirklich furchtbar vor, mit dieser permanenten Bedrohung zu leben. Wie ist es denn von der Stimmung her vor Ort? Also ist es so, dass die Menschen, also hoffen die auf ein schnelles Ende des Krieges? Haben sie überhaupt eine Hoffnung? Oder also wie ist die Einstellung der Menschen dort?
Also es gehen eigentlich alle davon aus, dass das sich noch sehr, sehr, sehr lange ziehen wird. Gerade auch mit den jetzt ausbleibenden Waffenlieferungen, mit der deutlich nachlassenden Unterstützung aus USA, habe ich jetzt immer wieder von Leuten auch gehört, sollen wir jetzt mit Stöcken weiterkämpfen oder was? Ja, also es ist, die Leute sind ja nicht doof. Die wissen ganz genau, wie groß die Gefahr ist, wie brutal und gnadenlos auch Putins Regime vorgeht. Und die Stimmung ist natürlich sehr gedämpft. Ich würde mal sagen, du siehst sehr wenige Lächeln, du erlebst sehr wenig so Ausgelassenheit und Freude. Ich erinnere mich, dass ich auch mal in einem Lokal saß und was bestellt habe und dann so irgendwie die Kellnerin angelächelt habe, einfach weil mein Essen kam und ich hungrig war und ich mich gefreut habe. Und dann guckte die mich schon an und sagte, oh, so ein Lächeln habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Also klar, es gibt auch Menschen, die ins Lokal gehen und da ihren Geburtstag feiern und sich dann ein Stück Kuchen an den Tisch bringen lassen. Aber die generelle Stimmung ist schon natürlich deutlich gedrückt und gedämpft und schon ein bisschen niedergeschlagen natürlich auch. Ja.
Ja, nachvollziehbar auch. Aber ist es denn, weil du jetzt auch sagst, der Kameramann ist zum Beispiel auch jetzt im wehrfähigen Alter, wie ist es denn von der Bereitschaft der männlichen Bevölkerung, sich jetzt da auch nochmal zu verpflichten?
Ja, viele machen das freiwillig, aber viele wollen eben auch nicht. Also jeder muss da mal in sich selbst reinhorchen, wie sehr, ich war jetzt ja da, also wir reden jetzt vom März. Und jeder, der mal im Januar in der Ukraine oder in Osteuropa war, weiß, wie saukalt das ist. Und man muss sich einfach dann vorstellen, da monatelang im Schützengraben zu sitzen und darauf zu hoffen, dass nicht eine Granate auf einen fliegt. Also natürlich sind die Menschen gewillt, ihr Land zu verteidigen, denn sie wissen ganz genau, dass der Aggressor aus ihrem Land ein diktatorisches System machen will, was sie unterjocht, was ihnen ihre Sprache, ihre Lieder, ihre Traditionen verbietet und was Menschen, die anders denken, auch systematisch einsperren und im schlimmsten Fall sogar beseitigen wird. Ja, aber wenn ich mich jetzt verpflichte, dann weiß ich, ich werde monatelang bei Eiseskälte mit großer Angst und viel Unbequemlichkeit in Schützengräben sitzen und bei Todesgefahr und gegebenenfalls jetzt auch noch auf Munition warten irgendwie, ja, also. Das Problem ist ja Folgendes. Ja, also wenn sich da so Politiker die Vorstellung machen, mit Putin, ja, das muss man sich mal wirklich vorstellen, zu verhandeln. Also wenn jetzt die Ukraine zu Putin geht und sagt, so, also wir treten alles ab, was wir jetzt schon verloren haben, was ihr auf rechtswidrigem und also in jedem Sinne der internationalen Gesetze und des internationalen Rechts unmöglichen Wegen euch irgendwie gegriffen und erstohlen habt, das geben wir alles ab. Wer garantiert denn dann, dass Putin nicht in 3 Monaten, einem Jahr, 2 Jahren, 5 Jahren weitergeht und einfach wieder auf Kiew zumarschiert? Das kann man ja gar nicht garantieren. Also jeder Vorschlag in diese Richtung ist ja absoluter, das kann man ja nur als Blödsinn bezeichnen, ja.
Gibt es denn auch Sachen, die du beobachtet hast, wo du sagen würdest, das sind aber auch Momente oder Dinge, die den Menschen vor Ort Hoffnung geben?
Oh, schwierig. Also was man natürlich schon spürt, ich sag mal so ganz blöd, ne, wenn man früher bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern über Menschen aus Kasachstan, Ukraine, Belarus und so geredet hat, hat man immer so gesagt, die Russen. Ja, und jetzt ist eigentlich, glaube ich, weltweit ganz klar geworden, die Ukraine ist ein ganz anderes und eigenständiges Land. Und ich glaube, dadurch, dass die Menschheit oder die Weltbevölkerung so mitgekriegt hat, die Ukraine existiert, das gibt ihnen schon die Hoffnung, auch weiter existieren zu müssen und dass die Weltgemeinschaft das auch akzeptiert, dass die Ukraine weiter bestehen bleiben muss. Man merkt natürlich schon die Hilfsbereitschaft untereinander. Man merkt natürlich auch, dass dass man wirklich mit offenen Armen empfangen wird, weil die Menschen ja auch verstehen, dass ich über etwas berichte, wo sie denken, darüber muss berichtet werden. Aber jetzt aus dieser Situation irgendwas Positives zu ziehen, da muss man schon sich viel überlegen, leider. Trotzdem gibt es natürlich auch jetzt noch einen Alltag. Die Menschen gehen in Lokale, die Menschen gehen ihren Jobs nach, die Menschen lieben einander, umarmen einander, kleine Kinder unterwegs, ja. Also es wird nicht gelingen, dieses schöne Land zu beseitigen. Und das ist, glaube ich, auch die positive Message, dass man sagen muss, die Welt hat erkannt, was ist die Ukraine. Und dieses Land wird mit seinen Liedern und seinem Essen und seinen Menschen und seiner Kunst und allem, was auch weiterhin existiert. Und jetzt auf der Oscar-Verleihung hat erstmals ein ukrainischer Film einen Oscar erhalten. Und es gibt ja auch eine Unterstützung. Also dieses Land wird weiter existieren und wird auch alle schrecklichen Aggressionen von Putins Seite überstehen und wird auch existieren noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte, nachdem Putin schon überhaupt nicht mehr auf unserer Welt ist.
Dein Wort in wessen Ohr auch immer. Vielen Dank, Nico, für diesen wirklich super interessanten Einblick. Und nächste Woche geht's bei uns ein bisschen entspannter weiter. Da geht's nämlich um einen Ort, zu dem viele hinpilgern, nur um ein bestimmtes Foto zu machen. Aber genau dieser Ort, der ist jetzt eigentlich für die Öffentlichkeit geschlossen. Wie unser Reporter Tim Grübel trotzdem den Weg dorthin geschafft hat, das erzählt er uns. Also unbedingt reinhören bei Mission Wissen weltweit, denn dann nehme ich euch mit auf eine Reise nach Hawaii zum Stairway to Heaven. Bis dahin, tschüss, macht's gut.